Liebe Geschwister, wie ist die Übertragung, wenn ich so spreche? Zeichen, das stimmt?
Ja.
Dem Herrn sei Dank. Wie wir gehört haben, unser Thema: Geborgenheit im Hause Gottes. Gleichzeitig Verborgenheit. Wie wir singen durften, die Gnade Gottes hat es uns ja geschenkt, dass unser neuer, inwendiger, verborgener Mensch des Herzens, neu gezeugt und neu geboren aus Gott, mit Christus in Gott verborgen ist, entsprechend auch geborgen. Nun, die Wunderdinge im Hause Gottes. Das Wort, das unser teurer Bruder verlesen hat, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen, ist nur ein Beispiel dafür, von dem Reichtum der biblischen Zeugnisse, die unter diesem Thema in Frage kämen, berücksichtigt zu werden, weil ich dieses Wort nämlich nicht notiert habe. Fein hat es der Herr geschenkt als vorausgehende Ergänzung. Wir denken an das Wort in Römer 15, Vers 4, allgemeine Orientierung zu unserem Thema, nämlich, dass alle die Dinge, die geschrieben stehen im Gesetz und den Propheten, unseretwillen geschrieben sind, zu unserer Ermahnung, Tröstung, Ermunterung, auf dass wir durch die Schriften die Hoffnung haben und das Ausharren tätigen können. Dann lassen wir uns ein Wort in Ezekiel 40 persönlich in unser Herz gelegt werden. Ezekiel Kapitel 40. Da wird nämlich jener Tempel beschrieben, als Baubeschreibung, der erst im tausendjährigen Reich stehen wird und der so groß ist wie eine Stadt, so dass dieser Tempel, dieses Haus Gottes, gar nicht in Jerusalem stehen kann, sondern in der Gegend der beiden Berge Gerizim und Ebal. Dort beim Brunnen Jakobs ungefähr. Und dann eine ganze heilige Zone für die Wohnungen der Leviten und der Priester vom Mittelmeer bis an den Jordan auch festgelegt ist. Und da lesen wir Vers 4, Ezekiel 40. Und der Mann redete zu mir: Menschensohn, sieh mit deinen Augen und höre mit deinen Ohren und richte dein Herz auf alles, was ich dir zeigen werde. Jetzt kommt ein persönliches Wort an uns alle. Denn damit es dir gezeigt werde, bist du hierher gebracht worden. Wir sind also nicht hierher, einfach weil wir wollten. Und wenn wir schon wollten, hat der Herr das bewirkt, wollen und vollbringen. Also. Menschensohn, sieh mit deinen Augen, höre mit deinen Ohren und richte dein Herz auf alles, was ich dir zeigen werde. An was für ein Wort des Apostels Paulus werden wir da ohne weiteres erinnert? Was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört hat, in keines Menschen Herz gekommen ist, hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Wunderbar einfach. Also, wenn jene Leviten und Priester die Dinge dann eben nicht sehen und hören und ins Herz aufnehmen konnten oder wollten, wie es uns geschenkt ist, genau diese Dinge, die werden nun hier wieder als Beispiel, wie der Apostel Paulus, wie er schreibt, ich als weiser Architekt, nicht Baumeister, sondern Architekt steht da, ich habe diese Dinge zu bezeugen, aber immer nur ganz kurz, sozusagen Telegrammstil. Wie sie in Adam alle sterben, werden sie in Christo alle lebendig gemacht. Erstens Christus, zweitens dann die, die sein sind in seiner Anwesenheit, drittens das Ende. Ist das kurz? Eine dreifache Aussage. Bei jeder einzelnen möchten wir doch Näheres wissen, verstehen lernen. Den ganzen Reichtum, der in den drei Worten steckt. Antwort des Paulus und des Geistes und Gottes. Mein Lieber, was Paulus nur in Kürze bezeugen durfte, um das Wort Gottes zu vollenden, das schon vorhanden ist, von Mose bis Johannes, zu ergänzen, was noch fehlt, sind die gewünschten Einzelheiten alle von meinen Mitarbeitern, von Mose über Josua und die Richter und die Psalmen und die Propheten und die übrigen Schriften gegeben, die jede Antwort, gewünschte Antwort von uns besitzen. Paulus ergänzt, vollendet. Kurz. Chefarchitekt mit ein paar Skizzen, den geplanten Bau festgelegt und alle anderen Mitarbeiter haben sich genau an diese wenigen Striche des Apostels Paulus zu halten. Und nicht mehr lebe ich, darf Paulus bezeugen, sondern Christus lebt in mir. Weiter beachten wir 1. Timotheus 3, Vers 15. Da lesen wir, Vers 14 schon, diese schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber zögere, wenn ich aber zögere, morgen Abend hören wir etwas, wenn es verzieht. Wenn ich aber zögere, auf dass du, Timotheus, wissest, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes. Ist das gut, wenn man das weiß? Wie man sich verhalten soll im Hause Gottes. Das dürfen wir heute Abend unter vielen anderen Belehrungszusammenhängen, vielleicht ohne dass wir es merken, lernen. Wie man sich verhalten soll im Hause Gottes. Welches, das Haus Gottes, welches die Versammlung, die Ekklesia des lebendigen Gottes ist. Wir sind nach diesem Wort Haus Gottes, Gebäude, sind aber gleichzeitig Bewohner, Hausgenossen. Und sind gleichzeitig Tempel, gleichzeitig Haus Gottes. Ja, das geht wieder über die menschliche Vernunft hinaus. Wie Adolf Heller zu sagen pflegte, unser Gotteswort ist nicht nur überdimensional, sondern überlogisch. Welches die Versammlung des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Jetzt sind wir noch Grundfeste, Grundlage und Pfeiler. Zur einfachen Tröstung solcher Unmöglichkeiten für menschliche Vernunft in unserer Bibel wird Jesus das Lamm Gottes genannt. Ja, wir haben ja gerade gesungen. Ist Jesus Christus aber gleichzeitig der wunderbare hohe Priester nach der Weise Melchisedeks? Aha. Der hohe Priester schlachtet das Lamm. Jetzt ist Jesus beides. Das geht ja nicht. Ja, ja. Da merken wir, die göttlichen Werte und der göttliche Glaube, die göttliche Hoffnung und Liebe Gottes können mit unseren 5 gesunden Sinnen nicht wahrgenommen werden. Der unwiedergeborene Mensch, der seelische Mensch, der den Geist Gottes noch nicht hat, vernimmt nichts, gar nichts vom Geiste Gottes. Und das ganze Wort Gottes im Original ist von diesem Geiste eingehaucht, inspiriert. Epheser 2, Vers 19. Epheser 2, Vers 19, da lesen wir vielleicht dann bis Kapitel 3, Vers 4. Epheser 2, 19. Liebe Geschwister, das sind ja alles Bibelstellen, die wir längst kennen. Nur schreibt Paulus, wer da meint, er kenne etwas, der kennt die Dinge noch gar nicht so, wie man sie kennen sollte. Wollen wir uns merken. Also, Epheser 2, 19. Also seid ihr denn nicht mehr Fremdlinge und ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen. Und darunter versteht unser Gottes Wort nicht nur Mitbürger der Heiligen, Auserwählten, Söhne Gottes, Kinder Gottes, sondern Mitbürger der heiligen Räume im Hause Gottes. Die Schrift nennt Vorhof, Heiligtum, Allerheiligstes, das sind die heiligen Räume, einfach die Heiligen. Heiligtum und Allerheiligstes nennt die Schrift die Heiligen, Mehrzahl der Heiligen, also der drei, die zwei. Und jetzt noch genauer, das Allerheiligste nennt die Schrift das Heilige der Heiligen. Das Allerheiligste ist das Heilige der zwei anderen heiligen Räume. So reichhaltig, weit buntfarbige Bedeutung enthält unser Gotteswort an jedem Punkt. Dann lesen wir in Epheser 2 weiter. Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Aha, da wohnt ja Gott selber drin. Aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten. Apostel und Propheten Grundlage. Dann die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Lehrer ist das letzte von fünf Stücken. Das oberste, das letzte. In welchem Jesus Christus selbst Eckstein ist. In welchem diesem Eckstein der ganze Bau wohl zusammengefügt wächst. Wie viel Geräusch gibt es beim Wachstum? Antwort: wo es da Geräusch gäbe, stimmt etwas nicht. Am Tempel Salomos wurde nichts gehört. Die Steine wurden in den Steinbrüchen fertig so behauen bis auf den Millimeter, dass am Bau einfach Stein auf Stein lautlos zusammengefügt, aufgebaut werden konnte. In welchem der ganze Bau wohl zusammengefügt wächst. Und zwar, wie wir an anderer Stelle lesen dürfen, das Wachstum Gottes wächst. Haben wir das schon einmal gelesen? Das Wachstum Gottes wächst. In diesem Wort wissen wir schon, wann oder dass dieses Wachstum Gottes nie aufhören wird. Das Wachstum Gottes wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in welchem auch ihr mit aufgebaut werdet zu einer Behausung Gottes in dem Geiste. Und dafür sind nun die Stiftshütte des Mose, der Tempel Salomos, der Tempel Hesekiel, die Baubeschreibung besitzen wir. Und wie heißt der letzte Tempel im neuen Jerusalem? Sah ich keinen Tempel im neuen Jerusalem. Wunderbare Begründung. Ohne Tempel in neues Jerusalem, da wäre ich traurig, auch in alle Ewigkeit. Denn Gott, der Herr, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Was heißt das? Alles, was schon in der Stiftshütte genannt ist, beschrieben ist, nach Farbe, Form, Material und Standort und, ist letzten Endes in Gott vorhanden. Und da wir im Kolosserbrief lesen dürfen, dass unser Leben mit Gott, mit Christus in Gott verborgen ist, und wir sollen suchen, was droben ist, nicht was auf der Erde ist, und trachten nach dem, was droben ist, und wissen kaum etwas, was droben ist, außer der Herr, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Das wissen wir. Aber was da für Reichtümer sind, über die wir nachsinnen sollen, nach denen wir trachten sollen, wo können wir das lernen? Die Antwort haben wir schon gehört. In der ganzen übrigen Schrift, wo irgendwie von einem Tempel Gottes, einem Bau Gottes, einer Hütte Gottes und einem Riesentempel die Rede ist, wo alles genau bis ins Einzelne beschrieben wird. Alle die Dinge sind wesenhaft dem Geiste nach, geistlicher Weise, mit Christus verborgen in Gott. Und die Gnade Gottes hat uns ja da mitten hinein, in diesen Reichtum hineingesetzt. Christus ist uns gemacht zur Weisheit. Und wenn die uns fehlt, aber solange wir so gut geschult sind wie wir heute, Mittelschule, Hochschule und weiß was für Doktortitel es alles gibt, Doktor, 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 ja, da wird herumgedoktert. Und die Weisheit Gottes nicht erkannt. Wem Weisheit mangelt, uns mangelt die Erkenntnis, dass uns Weisheit mangelt. Erst dann können wir, wie Jakobus schreibt, mit allem Ernst von ganzem Herzen Gott den Herrn um Weisheit bitten. In Bezug auf jedes Wort, das wir lesen. Und dann gibt er Weisheit. Auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geiste. Deshalb heute Abend Geborgenheit im Hause Gottes. Da können wir uns darin in dem Reichtum bewegen lernen. Dieser halt, ich, Paulus, der Gefangene, Christi Jesu für euch die Nationen. Wenn ihr anders gehört habt von der Verwaltung der Gnade Gottes, die mir in Bezug auf euch Nationen gegeben ist, dass mir durch Offenbarung das Geheimnis kundgetan worden, wie ich es zuvor in Kurzem beschrieben habe. Da haben wir es. Paulus nur in Kurzem. Und die Einzelheiten sind in der ganzen übrigen Schrift. Können wir heute Abend erleben. Woran ihr lesen, merken könnt beim Lesen, mein Verständnis in dem Geheimnis des Christus. War Epheser 2 bis Kapitel 2, 19 bis Kapitel 3, 4. Psalm 84. Psalm 84. Dem Vorsänger auf der Gittit von den Söhnen Koras, ein Psalm. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Jehova, der Herrscher. Die Söhne Koras, eine Gruppe wurde ja von der Erde verschlungen wegen ihrem Verhalten. Als Leviten, die wussten wohl, wie man sich hätte benehmen sollen im Hause Gottes, haben aber das Gegenteil gemacht. Aber Gott hatte ein Überrest der Söhne Koras. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Jehova der Heerscharen. Jehova der Heerscharen, im Hebräischen ein wunderbares Wort. Jehova der Gazellen, heißt es im Hebräischen. Aber da die Gazellen ja in Rudeln ihre Wege ziehen, Jehova der Gazellen, das ist sein Ehrenname. Warum? Wie lieblich sind deine Wohnungen? In Bremen, Tierleben, in den verschiedenen Bänden kann man nachlesen, die Gazelle, das lieblichste Geschöpf, das existiert. Und so weiter, und so weiter. Jehova der Gazellen, aber aus diesen Gazellen sind Heerscharen geworden, leider. Militärischer Prägung. Nicht nach dem Wohlgefallen Gottes, aber sein Name bleibt. Es sehnt sich, ja, es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen Jehovas. Mein Herz und mein Fleisch rufen laut nach dem lebendigen Gott. Wir haben eben gelesen, wir sind das Haus des lebendigen Gottes. Wissen Seele von uns, wie wir lesen hier, sehnt sich schon nach den Vorhöfen Jehovas. Mein Herz und mein Fleisch rufen laut nach dem lebendigen Gott, der eben nun in seinem Hause wohnt, in seinen Tempeln, schon in der Stiftshütte, bei Salomo, bei Ezekiel erst recht, und er selbst ist das Original. Was wissen wir schon von den Vorhöfen? Ja, da ist gerade in der Mitte vom ersten Quadrat der Schlachtopferaltar, wo Feuer brennt, Fleisch geschlachtet wird und Blut fließt. Wir lesen weiter. Selbst der Sperling hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen hinlegt. Gedankenpünktlein hier in der Elberfelder. Deine Altäre, Gott. Also was für Sperling und Schwalben ihre Nester sind, für ihre Geborgenheit und Zeugung neues Leben, sind für die Söhne Koras hier die Altäre Gottes. Ja, und dieser Altar hier? Antwort auf alle Fragen gibt uns dein Wort. Wer kennt das schöne Liedchen? Lösung aller Probleme finden wir in deinem Wort. In unausforschlicher Herrlichkeit. Es sehnt sich, ja, es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen Jehovas. Mein Herz und mein Fleisch rufen laut nach dem lebendigen Gott. Deine Altäre, haben wir gehört. Auskunft. Matthäus. Matthäus, Kapitel 23. Matthäus 23, wir lesen nur von Vers 19 an. Eben hat er den Pharisäern, Schriftgelehrten und Priestern gesagt, ihr Narren und ihr Blinde. Warum? Denn die haben gelehrt, wer nur beim Altar schwört, das ist nur der Untersatz und stimmt dann nicht, das macht nichts. Wer aber bei der Opfergabe auf dem Altar schwört, und stimmt da nicht, der ist meineidig, der ist schuldig. Antwort Jesu, oder Erklärung Jesu, Vers 19. Denn was ist größer, die Opfergabe oder der Altar, der die Opfergabe erst heiligt? Die Schrift gibt mir die Antwort. Ohne Zweifel ist der, der heiligt, größer als der, der geheiligt wird. Also vor Gott ist welches Stück, schon falsch ausgedrückt, größer? Der Altar in seiner Bedeutung ist größer als die Opfergabe auf dem Altar. Paulus schreibt, die Opfergabe Gottes an eine verlorene Schöpfung besteht in der Dahingabe seines Sohnes. Wunderbar, diese große Gabe, die er uns gegeben hat. Und jetzt soll es noch etwas Größeres geben als die Opfergabe Gottes in der Gestalt seines Sohnes? Sehr einfach. Ohne Zweifel ist der Geber einer Gabe immer größer als die Gabe. Und da kann die Gabe so wunderbar und anbetungswürdig sein, wie sie will. Wie heißt denn der Geber? Das ist der Vater, Gott. Und dieser Gott und Vater ist die Liebe. Ist die Liebe. Ist die Liebe das Größte? Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die Liebe aber ist die Größte von denen, denn sie glaubt alles und hofft alles. Ihr Glaube und ihre Hoffnung lässt nicht zuschanden werden. Aha. Der Altar stellt also die Liebe Gottes dar. Und die Opfergaben auf dem Altar und die Opfergabe Gottes, die hat das ganze Gericht auf sich konzentriert genommen, zusammengefasst für alle dem Gericht verfallenen Geschöpfe, für die ganze Schöpfung. Die Opfergabe kommt ja ins Feuer, wird geschlachtet, lässt ihr Blut fließen. Während die Altäre die Liebe Gottes darstellen, stellen die Opfergaben auf dem Altar die Gerichte Gottes dar. Da brennt Feuer, wird Fleisch geschlachtet und fließt Blut. Jetzt wissen wir allerhand, die Liebe Gottes heiligt alle Gerichte Gottes. Ist das ein Trost? Die Liebe Gottes trägt alle Gerichte Gottes. Es gibt keine Gerichte Gottes, in denen, die nicht von der Liebe Gottes getragen und von der Liebe Gottes geheiligt sind, samt dem Feuersee. Ist das auch Evangelium? Noch nicht genug? Ja, bitte. Da ist zu lesen, Vers 23 am Schluss, in der Mitte, ihr Heuchler, da seid ihr genau, ihr verzehntet den Kümmel und den Dill und die Krausemünze, oder wie das heißt, Münze, aber an den wichtigen Dingen des Gesetzes und der Propheten im Worte Gottes geht ihr achtlos vorüber. Nämlich das Gericht und die Barmherzigkeit und den Glauben übergehet ihr. Also der Glaube, den Gott bereithält, die Liebe Gottes und die Barmherzigkeit Gottes, die Barmherzigkeiten Gottes, sind die Ausflüsse, die Darreichung seiner Liebe von Fall zu Fall. Also, die gingen also am Altar der Liebe und den Gerichten vorüber gleich ins Heiligtum. Die haben sich da gar kein Gewissen gemacht, rein äußerlich. Aber jetzt merken wir, wie gewaltig die Dinge schon in den Vorhöfen Gottes sind. Jetzt haben wir nur den Altar im Vorhof. Dann ist das Waschbecken. Und dann haben wir den Räucheraltar im Heiligtum. Haben den goldenen Leuchter und den Schaubrottisch und im Allerheiligsten die Bundeslade mit dem Sühne. Ja, doch nochmal aufschlagen. Psalm 84. Jetzt haben wir wenigstens eine Ahnung, deine Altäre, Jehova, Jehova der Herrscher, mein König und mein Gott, glückselig, die da wohnen in deinem Hause, stets werden sie dich loben. Glückselig, die da wohnen in deinem Hause. Die Söhne Korahs, die konnten eingehen und einer von ihnen einmal im Jahr auch bis ins Allerheiligste. Aber die übrigen Stammeseinheiten, die anderen 11, die konnten nur bis in den Vorhof. Aha, was die da alles anschauen konnten. David, der Mann nach dem Herzen Gottes, auf den kommen wir jetzt dann in den Psalmen. Als Jude war er wohl König geworden über ganz Israel, aber auch er durfte, in seinen Tagen war nur die Hütte des Mose, die sogenannte Stiftshütte, wieder aufgebaut an einer Stelle zu Gibeon. Er durfte nur bis in den Vorhof. Und jetzt, wenn wir dann lesen, Psalmen von ihm, und er bewegte sich im Heiligtum und im Allerheiligsten nach Herzenslust. Wie war das möglich bei einem Juden, David? Herr Mann nach dem Herzen Gottes. Ja, das Herz Gottes ist Mittelpunkt des Allerheiligsten. Wunderbar. Der Geist Gottes des Christus hat durch mich geredet. Darf David, der König Israels, als seine letzten Worte vor seinem Tod festhalten. Der Geist Jehovas hat durch mich geredet. Und seine Worte waren auf meiner Zunge. Mehr als jeder gesetzestreueste und frömmste Levite bewegte sich David im Geiste des Christus, im Heiligtum und im Allerheiligsten. Wir schlagen auf Psalm 27, Psalm 27. Ich habe ein wenig Mühe in meiner alten Bibel, die ich schon 70 Mal zusammengeflickt habe, zu blättern. Psalm 27. Wir lesen von Vers 4 an. Nein, Vers 3. Wenn ein Heer sich wider mich lagert, erstens. Nicht fürchtet sich mein Herz, wenn Krieg sich wider mich erhebt, hierauf vertraue ich. Ein Heer umlagert David, Krieg muss er rechnen, er ist also umzingelt von einem Heer, das ihn ausrotten, umbringen will. Auf was vertraut er in dem Fall? In dem hoffnungslosen Fall, menschlicherweise. Eines habe ich von dem Herrn erbeten, nicht etwa so, rette du mich, vernichte meine Feinde ringsum. Eines habe ich von dem Herrn erbeten, nämlich, und nach diesem will ich trachten, sollen wir auch nach etwas trachten. Nach dem, was droben ist, wo Christus ist. Sitzen zur Rechten Gottes, aber nicht in diesen Himmeln, sondern in den Überhimmeln, in der unendlich, in den Originalhimmeln Gottes. Eines habe ich von dem Herrn erbeten, nach diesem will ich trachten, zu wohnen im Hause Jehovas alle Tage meines Lebens. Ja, David, du darfst ja gar nur in dem Vorhof. Oh, der lächelt mich an. Ich bin immer wieder im Hause Gottes. In dem Geiste Christi, der mir gegeben ist. Ich betrachte den goldenen Leuchter, sinne darüber, Nacht und Tag, und erkenne die wunderbaren Dinge. Alles in seiner Siebenfalt. Die buntfarbige Weisheit Gottes in den Regenbogenfarben, am goldenen Leuchter dargestellt. Der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, des Rates und der Kraft, der Erkenntnis des Herrn und der Furcht des Herrn. Er kannte, dass der Herr selbst nicht richten wird nach dem Sehen seiner Augen und nicht recht sprechen wird nach dem Hören seiner Ohren. Nur so, wenn der Herr selber richtet und wir einmal richten werden, nur so, wie wir ihre Herzen kennen, nur dort ist das Geschöpf verantwortlich für das, was es tut und worüber es sinnt. Zu wohnen im Hause Jehovas alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Lieblichkeiten Jehovas und nach ihm zu forschen in seinem Tempel. Nach ihm zu forschen in seinem Tempel. Denn er wird mich bergen in seiner Hütte am Tage des Übels. Aha. Dritter Weltkrieg beginnt. Um Israel geht's auf sein oder nicht sein. Alles, was schon da oben um die Erde schwebt, kommt in Funktion unheimlich. Krieg und Kriegsgeschrei und Zerstörung. Und wir, was machen wir dann? Ich mache dann das, was hier empfohlen wird und die Lehre von heute Abend ist und ich schon einmal, zweimal erleben durfte, als es bei uns zu Hause mal, ich erzähle es hier nicht zum ersten Mal, aber es ist so schön, hierher passend. Adolf Heller kommt zur Wohnungstür herein, Hilda macht ihm auf. Na Hilda, wie geht's? Die antwortet prompt schlecht. Und der Adolf Heller ebenso prompt, ja, wie geschrieben steht, liebe Hilda, er führet mich auf schlechter Straße. Da war die Hilda geheilt und ich auch. Ja, da ging's uns also schlecht. Und was mache ich? Gut. Ich gehe ins Heiligtum, Vorhof, Heiligtum, und gucke mich da um. Und währenddem ich sinne, Bedeutung des goldenen Leuchters, des Schaubrottisches mit den Kelchen, Räucheraltar und so weiter, und die wunderbaren Teppiche und alles Gold und ja. Während ich so nun mich dem Geist, im Geist, im Heiligtum bewege, höre ich eine Stimme, aber nicht mit den Ohren. Psalm 20, Vers 2, ganz klar. Habe ich schon einmal erleben dürfen, dann wollte ich gar nicht hören. Ich höre auf keine Stimme, also auf die Stimme Gottes. Aber dann wurde ich vernünftig, solange mich jemand eine Stimme einlädt, ein Psalmwort zu lesen. Also da ist nicht so schlimm, auf keinen Fall. Ich schlage auf Psalm 20. Vers 2, währenddem ich mich anstatt über unsere schlechten Dinge, die wir zu erleben hatten, mir Sorge machte. Psalm 20, Vers 2, er sende deine Hilfe aus dem Heiligtum. Wo war ich im Geiste? Im Heiligtum. Kann Gott antworten? Auf die Sekunde in einer Weise, die jede andere Antwort zu nichts macht. Er sende die Hilfe, die ich brauche, aus dem Heiligtum. Und von Zion aus unterstütze er dich. Da war ich geheilt. Nach außen war alles noch beim Alten, aber da drin war alles schon wunderbar in Ordnung. War schon in die Ruhe Gottes versetzt. Dann las ich natürlich noch vorher und nachher, Jehova erhöre dich am Tage der Drangsal. Hat er das gemacht? Und wie? Geantwortet. Der Name des Gottes Jakobs setze dich in Sicherheit. Vers 4, er gebe dir nach deinem Herzen und alle deine Ratschläge erfülle er. Oh, sind das Verheißungen? Wo gibt er die? Wann gibt er die? Wenn wir in großen Drangsalen ins Heiligtum gehen oder gar ins Allerheiligste. Und alle deine Ratschläge erfülle er. Unglaublich. Und er gebe dir nach deinem Herzen, und da heißt es im Hebräischen, und alle deine Planungen erfülle er. Als Architekt hat mir das auch gesagt, dass die Projekte, die ich mache, meine Pläne, dass die dann auch ausgeführt werden. Hat alles funktioniert. Psalm 27 war das. Psalm 31. Lesen wir von Vers 11 an. Halt mal. Nein, habe ich das Richtige aufgeschlagen zuerst? Oh, Entschuldigung. Psalm 31, jetzt stimmt's. Vers 19. Wie groß ist deine Güte, welche du aufbewahrt hast denen, die dich fürchten. Gewirkt für die, die auf dich trauen, angesichts der Menschenkinder. Du verbirgst sie in dem Schirme deiner Gegenwart. Da heißt es im Hebräischen, du verbirgst sie im Verborgenen deines Angesichtes. Und das konnten die Übersetzer nicht verstehen und haben dann Gegenwart geschrieben. Ist nicht schlecht, aber Angesicht ist noch schöner. Jesus Christus ist das Angesicht Gottes durch die ganze Schrift hindurch. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Ihr könnt sagen, ich habe Bruder Muhl gesehen, ihr habt nur mein Angesicht gesehen. Genügt das? Zu sagen können, ich habe Bruder Muhl gesehen. Ja, seine Hände vielleicht auch noch. Jesus Christus ist das Angesicht Gottes. Er lasse leuchten sein Angesicht über dir. Oh, jetzt wird das Angesicht lebendig. Er lasse leuchten die Person Jesu Christi über mir. Und so weiter. Sein Angesicht. Als die Situation verzweifelt war, am Sinai wegen dem goldenen Kalb, und Gott sagte, ich kann nicht mehr ziehen, Mose, führe du sie. Und Mose dann außerhalb des Lagers ging und sich mit der Sünde des ganzen Volkes identifizierte, sagte Gott, ja Mose, dein Gebet ist erhört, ich kann wieder mit dir ziehen, denn mein Angesicht wird vor dir hergehen. Und Mose hat das schon geistlicherweise verstanden, weil das Angesicht Gottes in der Hütte außerhalb des Lagers mit Mose von Angesicht zu Angesicht redete, da hat Mose mit dem Herrn Jesus persönlich reden können. Und als Gott sagte, mein Angesicht wird vor euch Herz sehen, sagt Mose, dann ist gut, wenn dein Angesicht Jesus Christus mit uns voranzieht, dann weiß ich, dass du selber auch mitkommst. Das sind Dinge. Also, du verbirgst sie in dem Verborgenen deines Angesichtes vor den Verschwörungen der Menschen. Wo kommt so etwas vor? Paulus zum letzten Mal in Jerusalem. Die Juden wollen ihn zerreißen, die römischen Kriegsknechte durch den Hauptmann. Die retten ihn, reißen ihn heraus und beschließen dann, den müssen wir, der ist hier gar nicht in Sicherheit, wir bringen ihn hinab nach Caesarea. Einige Juden haben das gehört und 40 der Juden verschwören sich, nicht zu essen und nicht zu trinken, bis dieser Saul von Tarsus umgebracht ist von ihnen. Ja. Da konnte Paulus erleben, dass er in Sicherheit gebracht worden war von den Verschwörungen der Menschen. Da haben die Römer so und so viel Pferde und so viel Reiter und so viel Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Wurde er gerettet vor den Verschwörungen der Menschen. Und wenn gegen uns Verschwörungen geschworen werden sollten, dann dürfen wir ganz ruhig bleiben. Vor den Verschwörungen der Menschen und vor dem Gezänk der Zunge. Dann können doch Menschen, auch die Frommen, schwatzen über uns, was sie wollen. Alles Üble reden, wie bei Paulus, von links und rechts. Nee, da sind wir geborgen vor den, dem Geschwätz der Zungen. In einer festen Stadt hat seine Güte mich dann in Sicherheit gestellt. Psalm 57, Vers 1 bis 3. Psalm 57, Vers 1 bis 3. Guck mal auf die Uhr. 8:50. Was wollen wir hierzu sagen? Geht es noch 10 Minuten oder eine Viertelstunde Maximum? Danke. Psalm 57. Dem Vorsänger verdirbt nicht. Von David ein Gedicht, als er vor Saul in die Höhle Adullam floh. Also wieder unheimliche Situation. Dann ist er ein Poet, ein Gedicht. Sei mir gnädig, o Gott, sei mir gnädig, denn zu dir nimmt Zuflucht meine Seele. Und ich will Zuflucht nehmen zu dem Schatten deiner Flügel. Was haben wir hier zu verstehen? Im Allerheiligsten wird bezeugt in Hebräer 9, nein, Entschuldigung, doch, im Allerheiligsten, nach Hebräer 9, sind die Cherubim der Herrlichkeit aufgestellt, gehämmert aus einem großen Klumpen Gold zusammen mit dem Sühnedeckel. Ihre Flügel den Sühnedeckel überschattend. Also, ich werde Zuflucht nehmen zum Schatten deiner Flügel. Wo nimmt David Zuflucht? In der Höhle Adullam. Im Allerheiligsten. In der unmittelbaren Gegenwart Gottes. Will Zuflucht nehmen zu dem Schatten deiner Flügel. Vom Begriff Schatten sehen wir jetzt ab, das haben wir früher reichlich gehört. Jetzt kommt das wichtige Wörtchen hier, bis. Ich werde Zuflucht nehmen im Schatten deiner Flügel, in deiner vollkommenen Gegenwart, deiner Ruhe, bis vorübergezogen das Verderben. Aha. Was gilt es da zu tun? Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört und das Ende des Herrn am Kreuz habt ihr gesehen. Ausharren, wie lange? In schrecklichen Geschehen, die jetzt dann kommen. Wir wissen, wenn wir die schrecklichen Dinge, die bezeugt sind in unserem ganzen Gotteswort für die nächsten Jahre oder kurze Jahrzehnte, dann gilt ja für uns nicht Kopf hängen lassen und sich Angst machen lassen, sondern was lernen wir denn jetzt? Dann uns dort bergen und einfinden und aufstellen, unser Leben mit Christus verborgen in Gott, nicht nur in allernächster Nähe von Gott, sondern mit Christus in Gott verborgen, geborgen. Wie lange dann? Bis vorübergezogen das Verderben. Ausharren, ausharren, ausharren. Harre meine Seele, harre auf Gott. Alles ihm befehle, in jeder Not, also unser Gott. Ausharren. Bis. Jetzt sind wir soweit, 2. Petrus 1, Vers 5 bis 7, im Vergleich mit Römer 12, Vers 9 bis 21. 2. Petrus 1, 5 bis 7, weiß ich, wie der Franzose sagt, par cœur, nicht auswendig, heißt französisch par cœur, also im Herzen, nämlich. Paulus schreibt, nachdem euch alles geschenkt ist, durch die Gnade Gottes, so reichet nun da in eurem Glauben die Tugend, in der Tugend das Wissen, im Wissen die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit das Ausharren, im Ausharren die Gottseligkeit, in der Gottseligkeit die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Gottesliebe. Also, als ich das zum ersten Mal bewusst gelesen habe, habt ihr hier auch schon gehört, habe ich gesagt, du Petrus, wenn ich meinem Lehrer in der Schule in einem Aufsatz so einen Satz schreiben würde, der würde das Rot unter- oder durchstreichen. Und wisst ihr, was ich gedacht habe, du Petrus, also, im Glauben die Tugend, in der Tugend das Wissen, im Wissen die Enthaltsamkeit, im Wissen die Ausharren, im Ausharren das, das und das, taram, tam, tam, taram, tam, tam. Aber wie kommt man vor? Petrus wie ein Drehorgelmann. Aber glaubt ihr mir auch, dann als ich mich im nächsten Augenblick geschämt habe, was da funktioniert hat. Ne? Herr, hilf, oh, sofort. Geh mal wieder ins Haus Gottes, Bruder Muhl. Aha. Die Umfriedigung des Vorhofes stellt den Glauben dar. Weiße, reine Leinwand und im Vorhof, nun, ich kann durch die Tür Jesus Christus nur im Glauben eintreten. Jetzt bin ich im Glauben. Und im Vorhof, alle, die sich im Vorhof bewegen, stellen die Tugenden dar. Dessen, der sie da hineingerufen hat. Und inmitten des Vorhofes steht die Hütte. Jetzt wissen sie, Glaube, Tugend, Wissen, wie die Hütte aussieht und dass die tatsächlich dasteht. Innerhalb der Hütte im Heiligtum die Enthaltsamkeit. Da wird nicht Brot gegessen und Wein getrunken, sondern nur angeschaut. Enthaltsamkeit. Und innerhalb der Enthaltsamkeit fängt der Scheidevorhang. Und der Scheidevorhang stellt sein Fleisch dar. Und wie sein Fleischesleib an einem Holz von Akazienholz hing, an vier Nägeln aufgehängt, hing der Scheidevorhang an vier Pfosten von Akazienholz an vier Nägeln. Und da harrte Jesus Christus aus bis in den Tod. Und innerhalb des Ausharren die Gottseligkeit, jetzt sind wir im Allerheiligsten, ist das Wort Gottseligkeit da am richtigen Ort. Inmitten der Gottseligkeit die Bruderliebe. Die beiden Cherubim werden Brüder genannt. Nicht einer soll sich auf den anderen, sein Angesicht auf den anderen Cherub richten. Nein, jeder Cherub soll sein Angesicht auf seinen Bruder richten, heißt es. Und Gott will wohnen und reden aus dem Schoße der Bruderliebe. Die Bruderliebe in Christo Jesu ist im Allerheiligsten aufgestellt. Und Gott möchte ruhen im Schoße der Bruderliebe. Und hat zu Mose gesagt, Mose, wenn ich dich hineinrufe bis ins Allerheiligste und ich selber mit dir sprechen werde und will, dann werde ich mit dir reden, Mose, vom Sühnedeckel herab. Der stellt die Erlösung in Christo Jesu dar und von zwischen den Cherubim, der Bruderliebe hervor. Also. Und alle anderen Stimmen, die nicht die Versöhnung Christi verkündigen und nicht in der Bruderliebe stehen, in der Liebe Gottes, die Bruderliebe, sind nicht aus Gott. Die sind von heiligen Engeln oder frommen Menschen oder weiß was für Geschöpfen. Aber nicht von Gott selbst. So redet unser Gotteswort. Also, der Geist führte den Apostel Petrus vom Lager Israels in den Vorhof. Durch die Tür in den Vorhof. Dann steht die Stiftshütte da, dann wird er ins Heiligtum geführt, Enthaltsamkeit, und dann sieht er den Scheidevorhang des Ausharrens bis in den Tod, den Gekreuzigten, und innerhalb des Gekreuzigten und Auferstandenen das Allerheiligste, den Raum der Gottseligkeit und die Bruderliebe und den Herrn, die Liebe Gottes selbst. Als letzter, das Petrus. Während nun Paulus in Römer 12, schlagen wir noch auf, Römer 12, vom Geiste Gottes als Vorbild für uns der Glaube, der dem Gottesglauben entspricht, der glaubt, der ist der Gott glaubt, dass Gott den Gesetzlosen rechtfertigt, von einem Augenblick zum anderen. Und glaubt dem Gott, der den Gesetzlosen rechtfertigt, ohne jede Bedingung, einfach als Gnadengeschenk. So schreibt Paulus an anderer Stelle. Und so hat Gott den reißenden Wolf aus dem Stamme Benjamin, Saul von Tarsus, der in die Herde des guten Hirten einbrach und zerrissen hat, was ihm zwischen die Zähne kam, dieser Saul von Tarsus nun, ist durch die Gnade Gottes auf dem Weg nach Damaskus von einem Augenblick zum anderen an der Straße, die gerade ist in Damaskus, bei dem Ananias, von einem Augenblick zum anderen
in die Gerechtigkeit Gottes versetzt worden, durch den Glauben Gottes in die Gerechtigkeit Gottes, in die Rettung Gottes und das Geheiligtsein Gottes, die Weisheit Gottes, von einem Augenblick zum anderen, gerade ins Allerheiligste gesetzt. Und so lesen wir Vers 9, Römer 12, die Liebe ist ungeheuchelt, das ist klar. Die Liebe verabscheut das Böse, hält fest am Guten. In der Bruderliebe, also das erste Wort hier ist die Agape, die Gottesliebe. Da kommt die Bruderliebe. Und dann kommt bei Paulus das Ausharren. Und dann kommt, das ist der Scheidevorhang. Und dann kommt bei Paulus die Enthaltsamkeit. Und dann kommt das Wissen. Und dann kommt die Tugend. Und dann kommt der Glaube. Und die Tür, und dann kommt aber bei Paulus noch das Lager. Achtet auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Da ist er nicht mehr im Heiligtum und im Vorhof, da ist er im Lager. Achtet auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Seid, was euch betrifft, mit allen Menschen in Frieden. Und dann geht er aber noch bis außerhalb des Lagers. Wenn deinen Feind hungert, so speise ihn mit Brot. Und wenn ihn dürstet, so tränke ihn mit Wasser, auf das du feurige Kohlen auf sein Haupt sammelst. Zitiert Paulus in Römer 12 ein Wort Salomos. Und feurige Kohlen sammeln heißt und auflegen, der Betreffende, dem Betreffenden werden die Sünden vergeben und er ist wieder unter dem Wohlgefallen Gottes. Die letzten Worte haben wir im Buch der Offenbarung, und zwar Offenbarung 21, Vers 10 und 11. Da ist das neue Jerusalem. Und in diesem neuen Jerusalem kommt das Licht der Sonne und des Mondes und der Sterne nicht mehr in Frage. Die existieren gar nicht mehr. Sondern da ist der Herr selbst, die Lichtquelle, das griechische Wort Phoster. Ihr denkt an das Wort Foto, Fotografie. Phoster heißt, muss übersetzt werden im Alten und Neuen Testament mit Lichtquelle. Die Lichtquelle der neuen Schöpfung inmitten des neuen Jerusalems heißt Phoster. Und dieses Wort Phoster kommt im Neuen Testament nur noch einmal vor. Und die Stelle im Philipperbrief schlagen wir auf. Phoster haben wir wo habe ich die Stelle? Naja, aufschlagen. Offenbarung 21. Das ist Vers 11. Und siehe, die Stadt hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihre Lichtquelle war gleich einem sehr kostbaren Edelstein, wie ein kristallheller Jaspisstein. Und sie hatte eine große und hohe Mauer, und die Mauer ist wieder Jaspisstein. Und die erste Grundlage war Jaspisstein. Wir bleiben jetzt bei dem Phoster. Lichtquelle des neuen Jerusalems. Und jetzt schlagen wir auf Philipper 2, Vers 16. Philipper 2, Vers 16. Philipper 2, Vers 16. Ja, müssen wir schon Vers 15 lesen. Auf dass ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechtes, aus dem wir auch herauskommen, herausgerufen sind, unter welchem ihr scheinet wie Phosteres als Lichtquellen in der Welt, darstellend das Wort Gottes. Was sollen wir darstellen? Wir sind ein Theatron, ein Schauspiel der ganzen Welt, Engeln und Menschen. Gott hat uns auf seine Weltbühne gestellt, um wen darzustellen? Gott, Christus. Da sage ich, liebe Geschwister, und ihr seid mir nicht böse, da machen die buchstäblichen Schauspieler auf den Weltbühnen ihre Sache besser als wir. Wenn einer den Wallenstein darzustellen hat, dann liest er in den Schriften, in den Überlieferungen, wie hat er sich benommen, wie hat er sich bekleidet, was hat er alles gesprochen und so weiter. Und man sitzt im Theater und vergisst, dass man im Theater sitzt. So real sind die Dinge. Und wir sind das Theater Gottes, so steht geschrieben. Wir sind ein Theatron Gottes, ein Schauspiel Gottes. Und uns gucken Engel vom Himmel her an den drei Rängen, ersten, zweiten, dritten Himmel zu, wie wir uns benehmen. Und die im Erdgeschoss gucken zu, das sind die Menschen auf der Erde, gucken die uns zu, wie wir uns benehmen. Ist dann gut, wenn wir wissen, wie wir uns verhalten sollen im Hause Gottes. Amen.